Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Was steht da drauf? Unendlich geliebt. Wofür ist dieses Ding zu gebrauchen? Für die Einkaufswagen. Und wenn ihr das in den Einkaufswagen gesteckt habt, den Einkauf beendet habt, was passiert dann damit? Stecken lassen. Denn auf der Rückseite ist eine Webseite angegeben von einer Person, die Tag für Tag das niederschreibt, was ihr mit Christus, mit Jesus wichtig geworden ist an dem Tag und für den nächsten Tag. Ich habe eine tolle Nachricht. Ich habe gehört, eine Person hat schon einen hängen lassen im Einkaufskorb. Wer schon einen in den Einkaufswagen gelegt hat und nicht rausgenommen hat oder einem anderen das in die Hand gegeben hat, der darf heute zwei rausnehmen, weil er Treue belohnt werden soll. Na, Treue sollte belohnt werden. Also bedient euch da, oder wer beim letzten Mal nicht da war, diese Dinger sind dafür da, dass man Leuten das klar macht: Du bist unendlich geliebt. Und manchmal ist es einfach so, dass man denkt, ah, hey, da ist ja schon was drin in dem Einkaufswagen. Ach, jo, freue mich. Oh, was ist das für eine Webseite? Gehe ich mal drauf. Und er kriegt eine super Botschaft gleich ab. Also, bedient euch da. Ich würde ganz gerne zu Beginn der Predigt noch mit uns beten. Herr, du weißt, dass es immer so eine schwierige Sache ist. Bei der Vorbereitung gehen einem unterschiedliche Gedanken durch den Kopf und man kann manchmal gar nicht so richtig identifizieren, was ist von einem selber, was kommt von dir. Und ich möchte dich darum bitten, dass du alles rausnimmst, was von mir reinkommt, dass du zu einem jeden von uns, auch zu mir sprichst, dass wir verstehen und begreifen, was du hier in unserer Mitte bewirken möchtest, Herr. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Sei auch bei denen, die zu Hause sind, vielleicht hinterher das dann übers Internet hören. Ich möchte dich darum bitten, dass du auch sie anrührst und dass wir als Gemeinde erkennen, was wir mit diesem Thema anfangen können, dass du uns unendlich liebst, aber dass es neu gelernt werden muss, das in unsere Gesellschaft hinein zu kommunizieren, Herr. Öffne uns Weisheit, Erkenntnis. Gib uns den Verstand, die Impulse, um dein Reich zu bauen. So segne die Predigt, das, was wir hören und das, was du an uns bewirkst. Amen. Ja, das Thema heißt Ich glaub's. Ich fand das von der Jugendwoche so toll, habe ich gedacht, das passt eigentlich genau in diese Linie rein. Und es schließt an das an, was wir beim letzten Sonntag schon thematisiert haben, dass es wichtig ist, dass wir es lernen, uns nicht zurückzuziehen in die Gemeinden, sondern rausgehen in die umliegende Gesellschaft, in die Städte, in die öffentlichen Plätze hinein. Ich bin nach dem Gottesdienst angesprochen worden, oh, ist das jetzt nicht wieder Aktion und dann sollen wir doch wieder was machen. In erster Linie ist das erstmal hier ein Bewusstsein, etwas verändern, anders Dinge anschauen, eventuell eine Sache mal sein lassen und dafür eine andere beginnen, weil irgendwo eine Zeit ausgelaufen ist. Es geht nicht um Aktionen, sondern es geht darum, dass wir darüber nachdenken, wie kriegen wir das, was Erwin vorhin so toll dargestellt hat, als die beste Botschaft, wie kriegen wir das rüber in unsere Gesellschaft? Ich glaub's, was glaubt Deutschland? Das ist die offizielle Aussage, was die Deutschen glauben, nämlich nach der Religions- und Glaubenszugehörigkeit. Wer es glaubt, wird selig. Aber das ist das Verhältnis der Leute, zu welchen Religionszugehörigkeiten sie sind, dazugehörig fühlen. Die katholischen und evangelischen sind ungefähr ziemlich gleich mit circa 30% der Bevölkerung. Die Muslime sind 5%. Dann gibt es da so komische Freikirchler. Da sind alle Freikirchen mit gemeint. Die machen 0,68% aus. Damit da mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, welche Relevanz Freikirchen hier in unserer Bundesrepublik Deutschland haben. Und Personen, die keiner Religion angehören, 27.000 sind ungefähr 34%. Das steht als offizielle Überschrift, das glaubt Deutschland. Die Welt hat einmal eine statistische Erhebung veröffentlicht und hat da drin geschrieben, als Titel, Christen in Deutschland werden zur Minderheit. Derzeit sind es rund 60%, nämlich 23 Millionen Protestanten und 24 Millionen Katholiken, deren Gesamtzahl alljährlich um rund 500.000 sinkt, und zwar hauptsächlich durch Todesfälle. Dieser demografische Schwund hat und wird weitergehen, ja, sich in den kommenden Jahren sogar noch verstärken. Denn das Gros der Kirchenmitglieder findet sich heute in den älteren Generationen, die auf den Tod zugehen, während es in den ohnehin kleineren Generationen der Jüngeren viel mehr Konfessionslose gibt. Folglich werden die beiden Kirchen 2033 zusammen deutlich weniger als 40 Millionen Mitglieder haben. Kirchlichkeit wird zur Angelegenheit einer Minderheit werden. Es sind Statistiken, ist ein Punkt, den man mal auch auf sich wirken lassen kann. Ein zweiter Punkt ist mir bei den Statistiken aufgefallen. Trotz diesem Rückgang, den wir vorhin gesehen haben, dass da so viele sich als religionslos eintragen, sind aber nur 15% der Bevölkerung Personen, die ganz klar bewusst sagen, ich bin überzeugter Atheist. Nur 15. 16% der Religionslosen sagen, sie suchen intensiv nach Gott und das Gespräch über Gott und Glauben, egal was man sich jetzt unter Gott da vorstellt. Das mag sehr unterschiedlich sein, aber 16% derjenigen, die nicht einer Religion angehören, sagen, ich suche intensiv eigentlich das Gespräch nach Glauben und Gott. Aber da wird dann jetzt ein dritter Punkt interessant, der Stand in der Welt. Allerdings wird sich für die Kirche, wenn sie sich dem religiösen Kerngeschäft widmet, ein großes Problem stellen. Über Religion reden die Menschen nicht so gern in der Öffentlichkeit. Bei der Frage, mit wem sie sich denn über jene spezifisch religiösen Themen unterhalten, nennt die übergroße Mehrheit nur Personen aus dem intimsten Nahbereich, also Ehepartner oder gute Freunde, die Eltern sogar noch häufiger als die Pfarrerinnen und Pfarrer. Das heißt, auch wenn sehr viele nach Gott fragen, Ausschau halten, über den Glauben sprechen wollen, werden sie dafür nicht den Weg benutzen, der in der Vergangenheit benutzt wurde. Man geht zur Gemeinde, man geht zur Kirche, man geht zum Pastor, zum Pfarrer. Der Weg existiert heute nicht mehr. Das war in früheren Zeiten. Ich kenne einen tollen Spruch. Der wird, glaube ich, Köbner zugeschrieben. Wer heute tut, was die Väter taten, tut nicht, was die Väter taten. Die Glaubensväter, die haben immer, oder so Onkenzeiten und so weiter, die haben geguckt, was ist eigentlich die beste Möglichkeit, Gottes Wort, Gottes Reich, diese gute Nachricht weiterzugeben an andere. Und sie haben das dann umgesetzt. Wenn wir das heute machen, was die damals gesehen haben als richtigen Weg, dann machen wir nämlich nicht das, was sie machen. Vielleicht formal, aber nicht inhaltlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, Statistik ist Statistik. Bei uns in der Firma heißt es, trau keiner Statistik, die ihr nicht selber verfälscht hast. Aber es gibt ein paar Aussagen hier, die stehen einfach im Raum und die sehen wir eigentlich auch als Realität. Aber Statistik ist nicht Schicksal. Statistik ist nicht, so wird es in jedem Fall sein. Statistik ist eigentlich eine Hilfestellung zu erkennen, wie ist eigentlich die aktuelle Situation? Wie sind die Bewegungstrends? Und wenn sich nichts ändert, wo wird es dann sehr wahrscheinlich landen? Da kann Statistik helfen, aber Statistik ist nie und nimmer Schicksal. Das wird so sein. Und deswegen sitzen wir hier zusammen. Christine hat vorhin auch gesagt, so viel wie ihr einladet, so viel werden kommen. Es hängt davon ab, wie wir Dinge gestalten. Konsequenzen. Wenn man sich das anschaut, ist eine ganz klare Konsequenz, dass wir raus müssen aus der gedanklichen Abgrenzung von Denominationen. Plattformuliert, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr leisten, wenn man das im Auge behält, was man da vorhin gesehen hat. Es ist wichtig, dass wir es neu verstehen und begreifen, dass wir als Denominationen, als unterschiedliche Kirchen und Gemeinden viel enger und verzahnter zusammenarbeiten müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir mitmachen dürfen bei so einer Jugendwoche, dass es nicht alleine dort gemacht wird. Und da finde ich es toll, wenn wir uns als Gemeinde da auch einbringen und fragen, wie können wir mit unterstützen? Das heißt also, wir müssen wesentlich weniger über Dogmen der Denomination reden, sondern wir müssen vielmehr über Jesus reden. Dass Gott uns liebt, dass er eine Sehnsucht hat nach der Gemeinschaft mit uns, dass es ein sinnerfülltes Leben gibt. Die ganzen Sachen, die der Erwin vorhin aufgezählt hat, ich habe mich hinterher nur gesagt, toll, wir haben uns nicht abgesprochen, aber es war genau die richtige Linie. Darüber müssen wir uns unterhalten. Wir brauchen den Zusammenschluss mit den anderen. Und deswegen finde ich das auch so toll mit den Mannheimer Gott-Kennen.de-Tagen, dass 24 Gemeinden in Mannheim sich zusammengefunden haben, um einen Monat lang ein Programm zu machen, dass die Mannheimer Bürger Tag für Tag mitbekommen, Jesus liebt dich. Die brauchen dafür nicht in die Kirche gehen. In keine Gemeinde. Das kriegen sie auf dem Paradeplatz, das kriegen sie auf dem Marktplatz, das kriegen sie vom Schloss bis zur Brücke. Das finde ich sowas von toll, dass dort Christen einfach gesagt haben, einen Monat lang bringen wir diese Botschaft jedem, auch wenn er nur aus Versehen da über den Platz läuft. Und etwas Ähnliches machen wir ja auch mit den Bibeltagen. Die Flyer liegen ja auch da vorne aus, das sind diese Flyer hier, machen wir ja im Oktober hier als Bachgemeinden-Christen, dass wir auch zu unterschiedlichen Treffen uns ja, zusammenschließen, es gemeinsam machen, gemeinsam einladen, um auch ein Zeichen zu setzen. Wir haben den gleichen Herrn. Wir haben den gleichen Glauben, auch wenn wir uns an manchen Sachen unterscheiden. Aber wir glauben an Jesus und Jesus hat uns alle lieb. Und genauso ist es auch mit dieser Jugendwoche, mit dem Frauenfrühstück. Ich finde es gut, dass diese Sachen zusammengehen. Wir brauchen noch viel, viel mehr dafür. Und mein Wunsch ist, dass bei jedem von euch das auch so ein Stück anfängt zu gären. Wo können wir da noch mehr reingehen? Wo können wir noch mehr reinwachsen in diese Verzahnung? Eine zweite Konsequenz ist, dass wir beides brauchen. Einmal dieses Hineingehen in öffentlichen Plätzen als persönliche Botschafter, heißt, sagt mal die Bibel, als Personen, die etwas von dem weitergeben, was sie mit Jesus erlebt haben. Nicht mehr, nicht andere überreden, überzeugen, einfach nur von dem weitergeben in öffentlichen Bereichen, da wo man andere Menschen trifft. Und wir brauchen es als Gemeinden, dass wir solche Veranstaltungen haben, wo einfach in den öffentlichen Plätzen die Botschaft verkündet wird und Leute mal von außen einfach so ein bisschen, ohne es zu zeigen, zuhören können. Wenn man sich das mal vor Augen hält, dass über den Glauben nur in sehr engem und vertrautem Umfeld gesprochen wird, und das sieht man ja eigentlich auch, wenn man so die Gottesdienstbesucherzahlen in den unterschiedlichen Kirchen sich anschaut und vergleicht mit der Bevölkerungsanzahl in den jeweiligen Städten. Da merkt man, über den Glauben wird von den meisten nicht in der Gemeinde gesprochen, sondern eher vielleicht dann privat zu Hause. Und wenn man das Zweite dann damit kombiniert, dass aber nur 15% der Bevölkerung wirklich überzeugte Atheisten sind, dann ist da ein großer Bedarf an Gespräch über Glauben über Gott. Aber wie können wir den abholen, wenn dieser alte Weg, der früher mal galt, man geht in die Kirche, man geht in die Gemeinde, wenn der nicht mehr da ist? Deswegen einfach die Frage, Wie stark schaffen oder wie gut schaffen wir es, uns auf die neue Gesellschaftssituation einzustellen? Finden wir Wege, in diesen Wunsch, über Gott und den Glauben zu reden, dass wir da mit einbezogen werden? Das ist ein Punkt, der mir eigentlich sehr am Herzen liegt, dass wir darüber neu nachdenken und miteinander gemeinsame Wege finden. Aber vielleicht braucht man ja nicht nur neue Wege, vielleicht auch mal alte Wege finden. Ich bin nämlich bei einer Sache hängen geblieben, einer Erzählung von Jesus, einer Begegnung, die Jesus hatte mit einer Frau am Brunnen. Und die Frau kommt an den Brunnen, wo Jesus saß, und sie kommen ins Gespräch, von einem Thema zum anderen springt man da. Und dann führt Jesus sie an einen Punkt, der auch so Schattenseiten ihres Lebens aufdeckt. Und wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, merkt man, diese Frau hat gespürt, eigentlich kann Jesus ja gar nichts davon wissen, aber er geht damit so liebevoll um, dass er mir hilft, das aufzuarbeiten und zu bereinigen. Denn sie geht hinterher richtig befreit in die Stadt und erzählt davon. Und am Ende dieses Gesprächs sagt sie, ja, ich weiß, da soll ein Messias kommen. Und Jesus sagt ihr explizit zu, ich bin der Messias. Eigentlich eine ganz seltene Stelle. Und dann kommt dieser Text hier, die Frau nun ließ den Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und dann ab Vers 39 weiter. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Das ist da in der Stadt passiert. Die Frau ist persönlich angerührt von der Art und Weise, wie Jesus mit ihr umgeht. Das war liebevoll. Das war aufbauend. Und etwas, was ihr eine Last war, wurde ihr genommen. Das ist eine Grundvoraussetzung, auch für dieses Ich glaub's, wo man sagt, okay, ich gehe in eine Situation rein, wo ich andere einlade, zu glauben. Es ist wichtig, dass ich selber berührt bin von dem, was Jesus mir getan hat. Und so geht diese Frau hin und sie kann es nicht verschweigen. Nennt auch hier, guck mal, die hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Hat sie gar kein Problem mit das auszusprechen, weil sie einfach so begeistert ist von der Art und Weise, wie er damit ihr umgeht. Sie hält keine Predigt. Sie hält auch kein geschlossenes und richtig in sich stimmiges Glaubensbekenntnis ab. Nein, sie ist einfach Zeuge. Sie spricht darüber, was ihr mit Jesus passiert ist, wie sie ihn erlebt hat, was er in ihr ausgelöst hat und wie sie schließlich mitbekommen hat, er ist der Retter. Und mit dieser Botschaft ist sie ja zurückgegangen. Sie verteidigt nichts. Sie argumentiert auch nicht rum. Sie sagt einfach, hey, komm. Kommt und seht. Guckt euch den Menschen an und vielleicht ist es der Messias. Und damit lässt sie es bei ihnen. Sie ist ein Zeuge, kein Überzeuger. Auch wir können eigentlich immer nur das weitergeben, was Gott bei uns getan hat. Mehr nicht. Aber da dürfen wir Zeuge sein. Dann können wir ganz entspannt das andere auch Gott überlassen, was er daraus macht. Hier sind die Menschen gegangen. Die Leute haben sofort gespürt, die Frau ist verändert. Da ist irgendwas passiert und das will ich rauskriegen. Und sind rausgegangen zu Jesus und haben gesagt, du, wir möchten, dass du noch länger hier bist und uns Dinge erklärst. Und so hat jeder sein persönliches Ding, wo er mit Jesus eine gute eine schöne Erfahrung macht, wo er sagt, das muss ich teilen. Da war einmal eine Frau, die hat wirklich von Jesu die Vergebung gespürt und ihn geliebt und hat dann ihm die Füße gesalbt und mit den Haaren die Füße getrocknet. Das ist sicherlich nicht das, wie wir es uns so vorstellen, aber das war ihr Ausdruck. Dieser eine Punkt war ihr wichtig. Bei einem anderen, der war blind geboren, der ist geheilt worden, der ist in den Tempel gegangen, hat rumjubiliert, hat Gott gelobt und hat allen erzählt, ich bin geheilt worden. Da war es die Heilung. So wie Erwin vorhin das aufgezählt hat, was es an unterschiedlichen Aspekten geben kann, das erleben wir immer wieder. Letzten Sonntag haben wir das auch von der Mandy gehört, die einfach diese Liebe und die Wertschätzung von Jesus, die sie gespürt hat, als sie ihr Leben wegschmeißen wollte, dass sie das einfach nicht mehr aus dem Kopf, aus dem Herzen kriegt und deswegen unendlich geliebt draufgeschrieben hat auf die Chips. Und so hat jeder seine ganz spezielle Geschichte. Am Donnerstag hat Gerhard beim Mitarbeitertreffen gesagt, dass er auf dem Michelsberg beeindruckt war von den Diakonissen. Die haben nicht durch das Reden ihn berührt, sondern so wie Gerhard es gesagt hatte, durch die Liebe, dass sie die Liebe, die sie selber empfangen haben, einfach weitergegeben haben an die anderen Personen. Und das ist das, was plötzlich Leute interessiert macht, sie aufhorchen lässt. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich persönlich bin noch am meisten angesprochen worden durch Lebensberichte, durch Leute, die aus ihrem eigenen Leben erzählt haben, wie sie Gott erfahren und mit ihm leben. Denn da hatte ich das in was Greifbares und habe gedacht, ja, das möchte ich in meinem Leben auch erfahren. Das persönliche Zeugesein braucht aber eine Ergänzung, und zwar durch Veranstaltungen an öffentlichen Plätzen. Jesus geht zu ihnen in die Stadt hinein. Er ist in ihrer Mitte. Und Jesus hat es immer so gehandhabt, er hat sich auf der Straße mit den Leuten unterhalten. An öffentlichen Plätzen, da konnte jeder zuhören. Und genau das brauchen wir auch in unserer Gesellschaft wieder. Dass es sich nicht zurückzieht in kirchliche Räume oder in Hauskreise oder sonst was, sondern dass es hineingeführt wird in unsere Umgebung. Und dafür brauchen wir Kreativität von jedem Einzelnen. Die Statistik ist ja nicht einfach ein reines Zahlenwerk, sondern die Statistik entsteht dadurch, dass Leute einen Fragebogen haben, wo Fragen draufstehen, andere Leute antworten, das, was ihnen wichtig ist, geben es ab und daraus wird eine Statistik gemacht. Das, was da kommt, sind reale Menschen, die dahinter stehen. Und dass wir uns das bewusst machen, dass die Aussage, ich möchte eigentlich nicht mehr in die Kirche gehen, um dort über Glauben und Gott zu reden, dass das das Gros unserer Bevölkerung ist. Und deswegen brauchen wir Kreativität. Wie kommen wir hin, auch mit unseren Veranstaltungen, wieder dorthin, wo die Menschen sind? Denn die Botschaft ist es wert, dass sie weitergegeben wird. Wir sollen sie nicht für uns behalten. Und deswegen brauchen wir Begegnungsmöglichkeiten. Begegnungsmöglichkeiten mit Jesus, einmal in öffentlichen Veranstaltungen. Das ist da, wo Leute vielleicht sich auf dem Marktplatz hinstellen und dann denken sie, oh, ja, oh, worüber reden die? Wie können wir das unterstützen? Leute, wenn auf dem Marktplatz oder auf dem Paradeplatz in Mannheim 5 Leute zusammenkommen oder ob 5.000 zusammenkommen, meint ihr, das ist ein Unterschied? Ich glaube, das ist ein Unterschied für die Leute, die mit der ganzen Sache eigentlich erstmal noch nichts zu tun haben. Bei 5.000 denken die, oh, die sehen zwar ganz normal aus, aber was treibt die alle so zusammen? Was sagen die da? Und man fängt an hinzuhören. Wir können unterstützen, indem wir einfach auch in der Öffentlichkeit mit Präsenz zeigen, mit unterstützen, eventuell auch mal Veranstaltungen mitmachen. Ein zweiter Punkt, dass wir dann, wenn Leute sich interessiert haben, wenn wir dort mit ihnen auch ins Gespräch gekommen sind, dann haben sie eine Bereitschaft, auch mal in eine Gemeinde, in einen Kirchenraum reinzugehen. Da brauchen wir auch einen Ausbau von Veranstaltungen und auch eine Sprachweise, dass ihr das auch mit aufnehmt. die Leuten hilft, die von Kirche mittlerweile noch nicht so viel am Hut haben, die einfach von außen reinkommen. Da haben wir zum Beispiel einen Orientierungskurs am 27.09., wo es einfach um die Basisdinge, die uns wichtig sind hier vom Glauben, wo man darauf eingeht. Oder am 28.09. der Abendgottesdienst, geschaffen, geliebt, gesucht, gefunden. Oder die Jugendwoche. Es gibt solche Einstiegssachen. Tragt es weiter und ladet dazu ein. Und dass man natürlich dann auch weiterführende Veranstaltungen hat. Ich finde es toll, dass der Günther Fischer sich jetzt bereit erklärt hat, hier damit einzusteigen. Wir brauchen auch dann eine Vertiefung über die Zeit. Aber wir brauchen den ganzen Weg. Dieser Weg ist zurzeit in unserer Gesellschaft abgeschnitten. Das ist ein Fakt. Das ist die Realität. Geht einfach in die Kirchen rein, guckt euch die Anzahl der Leute, die da sitzen, an und vergleicht es mit der Bevölkerungszahl um uns herum. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist abgeschnitten. Aber wir brauchen wieder dieses Durchgängige. Und da ist es gut, wenn jeder von uns kreativ wird, drüber nachdenkt, in die Umgebung reinschaut. Was können wir da machen? Ich habe jetzt keine fertigen Antworten. Aber ich möchte uns ermutigen, drüber nachzudenken. Wir haben diese tolle Botschaft. Ist wie ein super Geschenk. Und ich komme momentan nicht hin zu demjenigen, für den das Geschenk ist. Das ist eine schwierige Sache. Aber ich will es schaffen. Aber das schaffen wir auch wirklich nur miteinander. Und dass jeder von euch auch darüber betet, dass wir offene Augen dafür kriegen, wie können wir in unserer Umgebung die Menschen erreichen, die gern über Gott und den Glauben sprechen, aber momentan von Leuten gefüttert werden, die von Gott und Glauben wirklich wenig Ahnung haben. Und dass wir da sagen, Herr, hilf. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen. Dass er uns hilft, hier in Hemsbach, Sulzbach, Laudenbach reinzukommen an die Menschen, die einen Hunger danach haben. Wer ist Gott? Wie komme ich mit ihm zusammen? Und wir haben die Botschaft. Das ist mein Wunsch. Amen.